Mach dies, mach das, mach jenes. Aber lass die Finger weg davon. Liebe Gemeinde, so mag es wohl für den einen oder anderen klingen, wenn er sich das erste Mal mit dem christlichen Glauben auseinandersetzt oder mit der Bibel auseinandersetzt. Und ich habe auch oft schon von Leuten gehört, dass sie, wenn sie an die Bibel denken, eigentlich nur an Gebote, Verbote und Gesetze denken. Und das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Ich meine, im Alten Testament lesen wir an sehr vielen Stellen von Gesetzen und von Verboten und von Geboten. Und auch im Neuen Testament, da lesen wir auch immer wieder, da finden wir auch immer wieder Stellen, an denen wir hören, wie wir unser Leben doch zu führen haben, was wir tun sollen in unserem Leben. Doch ein reines mach das, mach das, mach das, ist es nicht. Den Text, den wir gehört haben, der steht im Epheserbrief. Und in diesem Brief richtet Paulus an die Christen in der Stadt Ephesus. Und noch bevor er ihnen sagt, was genau zu tun ist, was sie tun sollen in ihrem Leben, nennt er ihnen noch einen sehr guten Grund für das. Und dieser Grund ist Jesus. Ja, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Nur dadurch haben wir doch seine Gnade empfangen. Und nur durch diese Gnade sind wir errettet. Dadurch müssen wir nicht selbst gute Taten tun, um uns zu erretten. Wir müssen nicht gut leben, weil wir damit was beweisen müssen. Sondern unsere guten Taten, die spiegeln das wider, was Jesus für uns getan hat. Dieser Tod am Kreuz, diese Gnade, die sollen wir nach außen tragen mit unseren guten Taten. Verzeihen wir zum Beispiel einem Mitmenschen, nachdem er uns irgendwie beleidigt oder anders verletzt hat, so tun wir das nicht, um uns selbst was zu beweisen. Wir tun das da nämlich, um den anderen die Gnade zu zeigen. Das ist der Grund für diese ganzen Anweisungen, die wir auch besonders im Neuen Testament erhalten. Nämlich die Anweisung, wie wir diese Gnade praktisch leben können. Im heutigen Predigttext geht es dabei tatsächlich auch nicht um spezifische Anweisungen. Oft, vor allen Dingen auch im Neuen Testament, lesen wir immer wieder von Stellen, wo bestimmte Gruppen, zum Beispiel Männer, Frauen, Sklaven, Hausherren, Witwen, wo diese Menschen etwas tun sollen. Und auch ein bisschen weiter im Epheserbrief lesen wir auch noch von spezifischen Anweisungen für die Gemeinschaft, für die Familie, für die Arbeit. Aber dieser Text ist, der geht gar nicht so weit. Der ist viel allgemeiner. Er richtet sich nämlich an alle Menschen und ist eigentlich auch auf alle Bereiche des Lebens anwendbar. Paulus nennt hier die Basis für ein geheiligtes Leben, für ein gutes Leben, das auch für alle anwendbar ist, für alle, die an Jesus glauben. Es sind wirklich die Grundlagen. Hier muss man nicht groß um die Ecke denken, um den Sinn dahinter zu verstehen. Es ist eigentlich recht simpel. Und Paulus macht uns das noch ein bisschen einfacher, indem er uns immer zuerst so eine falsche Verhaltensweise nennt und uns dann vor Augen führt, warum das falsch ist und wie man das gut tun kann. Und das sieht dann zum Beispiel so aus, dass er sagt, die Lüge, die ist falsch, wir sollen sie ablegen, weil sie uns schadet. Zum Zorn sagt er, es passiert manchmal, dass ihr zornig seid, aber macht das nicht zu lange, lasst die Sonne nicht untergehen, also die Zeit, ihr sollt nicht ganz so lange zürnen. Und wenn das passiert, dann sündigt dabei nicht, macht dabei keinen Schaden. Zum Stehlen sagt er, wir sollen aufhören damit, beziehungsweise der Dieb soll aufhören damit. Und stattdessen soll er etwas Gutes mit den Händen machen. Auch böse Worte sagt er, sollen wir nicht mehr reden. Stattdessen soll unser Reden gut sein, soll erbaulich, auferbauend sein. Und zum Wut und Geschrei sagt er, wir sollen es verbannen. Und stattdessen Güte und Barmherzigkeit leben. In der heutigen Predigt möchte ich dabei besonders auf zwei dieser Botschaften eingehen. Und zwar die Aufforderung, etwas Gutes mit der Hand und etwas Gutes mit dem Mund zu tun. Und für den ersten Punkt möchte ich Ihnen kurz noch etwas vorlesen. Das Flugzeug drosselte seine Geschwindigkeit und pendelte sich auf einer Höhe von etwa 1600 Metern ein. Das Schloss unter ihnen erstrahlte wie ein Märchenpalast. Als der Pilot mit dem Daumen nach oben zeigte, überprüfte Gérald Blanchard ein letztes Mal die Fallschirmgurte, bevor er in die Dunkelheit sprang. Eine Sekunde lang stürzte er ungebremst in die Tiefe. Dann zog er an der Leine und der Schirm öffnete sich. Es war ein Abend im Jahre 1998 im Juni, um genauer zu sein. Ein lauer Wind strich über die Dächer von Wien, und sofern der Wind nicht plötzlich drehte, würde Blanchard direkt über dem Raum landen, in dem sich der berühmte Sissi-Stern befand. Eine Perle, eingefasst in einen Stern aus Diamanten, den der Hofjuwelier Alexander Emanuel Köchert einst eigens für die Kaiserin Sissi angefertigt hatte. Sanft glitt er auf das Ziegeldach zu. Was ich Ihnen gerade vorgelesen habe, das ist der Beginn einer Nacherzählung eines sehr berühmt-berüchtigten Raubfalls. Ende der 90er Jahre setzte sich der Kanadier, ich hoffe, ich spreche den Namen übrigens richtig aus, Gerald Blanchard, zum Ziel, diesen Sissi-Stern zu stehlen. Und es gelang ihm tatsächlich auch. Das Objekt, also dieser Stern, dieses Schmuckstück, hatte zwar tatsächlich gar keinen so großen Wert, das waren 7.000 Euro, klar, ist immer noch viel, aber im Vergleich zu vielen anderen königlichen Schmuckstücken, die reichen ja mal gern in die mehrere Millionenbereiche, ist das doch nicht so viel. Aber der ideelle Wert hinter diesem Stern, der war unglaublich hoch. Und deswegen ging dieser Fall, soweit es bekannt wurde, auch komplett durch die Medien. Nur die reagierten tatsächlich ein bisschen gemischt drauf. Logischerweise, die meisten haben das verurteilt, haben gesagt, das ist ein Dieb, das war schlecht. Aber einige haben ihn tatsächlich auch gelobt, weil er kreativ war, wie er es gemacht hat, weil er es gut gemacht hat. Dieser Mann hat ohne Zweifel trotzdem eine Straftat begangen. Da lässt sich nicht dran streiten. Trotzdem bewundern ihn einige dafür, weil es kreativ, weil es anders war als das meiste. Ist eine Sünde jetzt also keine Sünde, nur weil wir es kreativ machen? Nee, tatsächlich nicht. Paulus schreibt dazu im Vers 28, der Dieb soll nicht mehr stehlen, vielmehr soll er sich abmühen und mit seinen Händen etwas verdienen, damit er dem Notleidenden davon geben kann. Der Vers, wenn man den so liest, hat er bei mir das erste Mal so ein bisschen an diese Sage von Robin Hood erinnert. Das soll ein Mann gewesen sein, der am Ende vom Mittelalter, im späten Mittelalter in England gelebt haben soll und von Reichen Geld gestohlen hat und das stattdessen unter den Armen verteilt hat. Paulus will das hier aber gar nicht so sagen. Vielmehr spricht er hier davon, dass der Dieb tatsächlich aufhören soll mit Stehlen und stattdessen etwas Gutes macht. Robin Hood, der hat was Schlechtes gemacht und daraus irgendwie was Gutes noch zu tun. Paulus regt uns hier aber an, alles Schlechte, alles Böse zu lassen und stattdessen nur noch Gutes zu tun. Doch hinter dieser Aussage steckt noch mehr als nur eine Anweisung, dass ein Dieb jetzt nicht mehr stehlen soll. Sowohl ich als auch Paulus haben den Dieb hier als eine Veranschaulichung genommen. Und zwar für eigentlich alle Sünden, die wir doch Tag für Tag mit unseren Händen begehen, die wir sichtbar in die Tat umsetzen. Es kann zum Beispiel, wie schon der Dieb, sein, dass man mal etwas mitgehen lässt. Vielleicht kennt man ja das aber auch beim Essen, da steht so ein Teller in der Mitte, wo so mehrere Sachen drin drauf sind. Man nimmt und nimmt und zählt so durch, okay, jeder hat sich jetzt gleich viel genommen, aber ist noch eins übrig, ich nehme es mir einfach. Vielleicht habt ihr auch schon mal bei einem Fahrstuhl, habt ihr gesehen, da kommt noch wer, aber gerade will man einfach nur alleine sein und drückt die Tür zu, damit man doch alleine in diesem Fahrstuhl ist. Oder vielleicht ist so eine Sünde auch, dass man im Straßenverkehr mit dem Auto umherfährt und dann doch aus Versehen mal den falschen Finger gehoben hat. Der Dieb ist, wie gesagt, nur ein Beispiel. Und Paulus benutzt dieses Beispiel auch sehr bewusst. Warum? Wir gehen doch recht bewusst mit unseren Händen um. Klar, manchmal rutschen sie aus, aber um so eine Tat mit der Hand umzusetzen, braucht es Aufwand. Und in dieser Zeit können wir noch drüber nachdenken. Man könnte es so ein bisschen mit einem Schwerthieb vergleichen. Um mit einem Schwert zuzuschlagen, muss man es erstmal nehmen, ausholen und zuschlagen. Und das dauert einen Moment. Und in diesem Moment kann man noch kurz drüber nachdenken, ob man das wirklich tun sollte. Wir sollten uns also wirklich vor Augen halten, wo nutzen wir diese Momente vielleicht nicht aus? Wo denken wir nicht drüber nach, ob wir wirklich etwas tun sollten und dann machen wir doch etwas Schlechtes mit unserer Hand? Ich möchte tatsächlich schon zum zweiten Punkt kommen, nämlich einer, der vielleicht auch ein bisschen ja noch alltäglicher ist, als etwas Schlechtes mit der Hand zu tun. Nachdem wir jetzt eben noch von einem Dieb gehört haben, nennt uns Paulus im nächsten Vers kein Beispiel mehr, wenn er über unsere Worte redet, über unsere Zunge. Genau kann man natürlich nicht sagen, warum er da jetzt kein Beispiel nimmt. Vielleicht ist ihm einfach nur keins eingefallen. Ich vermute aber eher, dass wir uns einfacher damit identifizieren können. Wir können uns, glaube ich, viel einfacher hineinversetzen, dass wir mal etwas Schlechtes zu unseren Mitmenschen sagen. Deshalb kommt er auch gleich zur Sache und sagt in Vers 29, über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein gutes, das den, der es braucht, auferbaut und denen, die es hören, Nutzen bringt. Hier finden wir vermutlich schneller eine Situation, in der wir uns hineinversetzen können, in der wir mal schlecht geredet haben. Vielleicht haben wir andere schon verurteilt, ohne einen Grund zu haben, weil uns selbst etwas gefehlt hat und irgendwer muss es ja weggenommen sein. Es kann ja bloß nicht sein, dass ich selbst irgendwo liegen habe lassen. Vielleicht haben wir, wen anders aber auch, sind wir ihn mal angegangen, aus so banalen Gründen. Vielleicht hat er zu laut geredet, vielleicht hat er einen auch nur schief angeschaut. Vielleicht hört er einem auch einfach nur nicht zu. Und was ich besonders in meiner Generation, in der jüngeren Generation noch sehe, wir sind, glaube ich, mittlerweile viel leichter mit Beleidigungen und wir sticheln gegenseitig mehr, auch wenn wir es nur aus Spaß meinen. Trotzdem verletzen wir in unserem Leben uns so gegenseitig so oft mit Worten. Und verletzen, das können wir ruhig wörtlich nehmen. Nicht umsonst steht im Buch Jeremia, dass unsere Zunge wie ein spitzer Pfeil ist. Und das macht eines noch mal deutlich. Wir sind oft schneller im Reden als im Tun. Wenn ich zurück auf das Beispiel mit dem Schwert gehe, während wir beim Tun noch mit dem Schwert zuschlagen müssen und bis das überhaupt passiert ist, da ist so ein Pfeil schon viele Meter weit geflogen und hat sein Ziel vermutlich schon getroffen. Und ich finde, in unserer Welt sehen wir auch oft, wie einfach das ist, was zu sagen und dann nichts zu tun. Ich kenne es oft, wenn man einen Termin zusagt, dann schaut man danach noch mal in den Kalender und merkt, hups, da war dann doch schon was anderes und man muss dann was absagen. Oder man geht vielleicht auch manchmal einfach nicht hin. Und auch, wir haben in der Woche Bundestagswahl, wie viele Politiker gibt es, die viel versprechen, viel reden und wenig doch einhalten. Und was ich auch ganz passend dazu finde, eine Mitstudentin von mir aus Alitzhofen sagt manchmal über sich selbst, ja, da war mein Mund mal wieder schneller als mein Gehirn. Wir versagen oft im Reden. Ja, vielleicht auch sogar täglich. Ja, und trotzdem, vielleicht sogar genau deshalb, weil wir versagen, können wir uns doch an der Gnade erfreuen, die Jesus uns schenkt. Ganz konkret heißt das doch für uns, immer wenn wir Verfehlungen machen, egal ob mit unseren Worten oder mit unseren Taten, dann können wir damit zu Jesus kommen, ihm unsere Fehler bekennen und dann um Vergebung bitten. Ja, dann, weil wir versagt haben, tritt er doch für uns ein. Und weil er für uns eintritt, können wir auch in diesen Prozess des gottähnlicher Werdens, den Prozess der Heiligung eintreten. Und auch Paulus ermutigt uns dazu. Ein bisschen später steht nämlich, ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder und führt euer Leben in Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und sich für uns hingegeben hat, als Gabe und Opfer, das Gott gefällt. Wir sollen Jesus nachfolgen, ihn nachahmen, das tun, was er uns beibringt. Und was heißt das jetzt noch weiter für uns? Zwei Verse umrahmen auf das, worauf wir vorhin eingegangen sind. Dort lesen wir einerseits im Vers 27, gebt dem Teufel keinen Raum. Und im Vers 30, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Paulus weiß, wie viel Platz der Satan, wie viel Platz das Böse in uns einnimmt. Und wie viel Raum das wiederum, ja, dem Guten, wie viel Raum das wiederum Gottes Geist, dem Heiligen Geist nimmt. Liebe Gemeinde, lasst uns da eine Zuversicht behalten. Denn über den Geist Gottes heißt es auch, dass er unsere Errettung versiegelt hat. Durch ihn sind wir errettet. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott uns gnädig. Lasst uns also Zuversicht haben auf das, was kommt. Und lasst uns bewusst versuchen, dem Geist Gottes mehr Raum zu geben. Wir sind nun mal alle Sünder. Wir haben alle diese Probleme, wir reden alle mal schlecht, wir tun alle mal was Schlechtes. Aber genau so sollen wir uns, auch wenn wir das tun, gegenseitig auch ermutigen, erbauen. Mit der Kraft Gottes. Denn es heißt, ich lese nochmal den Vers 28, da ist es, über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein gutes. Und dieses gute Wort, das den, der es braucht, auferbaut und denen, die es hören, Nutzen bringt. Auferbauen, Nutzen bringen, gut sein. Das soll unsere Worte bestimmen. Das soll das sein, was wir reden. Und es kann ganz praktisch sein, indem wir einfach Lob und Dank sprechen. Nicht nur den Menschen um uns herum. Sie loben, sie danken, dass sie zum Beispiel das Musikteam, was hier vorne spielt, dass wir wen haben, der an der Orgel sitzt, dass wir wen haben, der hinten die Technik macht. Aber auch in so vielen anderen Dingen, in so vielen Kleinigkeiten in unserem Leben, wenn wir einfach eine kleine Geste bekommen. Wir loben und danken die anderen Menschen. Aber auch Gott loben und Gott danken für alles, was er für uns tut. Und was ich finde, was da auch noch mit reingehört, ist so eine gute Feedback-Kultur. Und damit meine ich eine gute Kultur, die sich gegenseitig gute Rückmeldungen gibt. Mit guten Rückmeldungen meine ich übrigens nicht einfach zu sagen, wenn jetzt der Elias hier am Keyboard sitzt, sagen, Elias, du hast dich da verspielt, mach das mal anders. Nein, das nicht. Dann kommen wir wieder in so ein Machen, 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 was ich vorhin angedacht habe. Dieses Machen, 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 aber das ist es ja nicht. Gescheite Kritik bringt auch immer die Gnade mit sich. Sie sagt, was gut gelaufen ist und sagt auch konstruktive Änderungen. Das war jetzt ein bisschen spezifisch, aber es geht auch noch simpler, wie wir uns gut zureden können. Die Losungen sind so ein schönes Mittel, um sich einfach gute Bibelworte zuzusprechen. Manche benutzen das ja auch vielleicht eher als wie so ein Wahrsagebuch, was für jeden Tag bestimmt, was gerade dran ist. Das ist es nicht. Aber es sind gute Bibelverse, zum sich gegenseitig zusprechen, zum sich gegenseitig ermutigen. Denn wir ermutigen uns doch mit unseren Worten viel leichter, wenn diese Worte nicht primär von uns kommen, sondern wenn sie von Gott kommen. Und was auch ganz simpel dazu gehört, ist das Beten. Füreinander, für die Mitmenschen. Wie oft machen wir uns selbst zu unserem Zentrum des Gebets? Wie oft drehen wir uns da nur um uns selber? Aber wir sollten doch vielmehr die anderen mit in das Gebet einschließen. Ja, wir dürfen dank dieser Gnade leben, die Jesus uns gegeben hat. Lasst uns sie doch also nicht vernachlässigen, sondern lasst sie uns ausleben. Lasst uns doch in unseren Taten, in unseren Worten viel mehr daran erinnern, was für uns getan wurde. Lasst diese Gnade doch bemerkbar sein an unseren Worten, unseren Taten. Amen. Thank you.